Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir nochmal. Ewigkeitssonntag. Ich dachte, das kann man so und so sehen. Das ist mein Ewigkeitssonntag. Das erinnert mich an, ja, an die Ewigkeit, an den Tod, ans Sterben. Aber was haben wir für ein Vorrecht, einen Ewigkeitssonntag auch zu feiern? Oder nicht nur an einem Sonntag, aber uns der Ewigkeit bewusst zu sein, bewusst zu machen, uns näher damit zu beschäftigen, weil wir eben diese Hoffnung haben. Diese Hoffnung auf die Ewigkeit und auch, wie es ja heute heißt, dass Gott Neues schafft. Dass das nicht das Letzte, das Ende ist, sondern Gott erschafft Neues und wir dürfen jetzt schon diesen Blick in die Ewigkeit haben. Wir dürfen uns nicht nur ja, mit der Ewigkeit beschäftigen, uns das irgendwie ausmalen, wie irgendwas, was wir überhaupt keine Ahnung haben, sondern die Bibel, sie gibt uns Ahnung, eine Vorahnung von der Ewigkeit und damit wollen wir uns heute auch beschäftigen. Ich habe eine Karte mitgebracht von dem Reinhard Kabul. Da steht drauf, das fand ich sehr ja, gut, guter Satz. Die Ewigkeit ist unsere Heimat. Wir wollen die Heimat besser kennenlernen, damit uns die Fremde nicht zur Heimat und die Heimat nicht fremd wird. Ja, die Ewigkeit ist unsere Heimat. Wie gesagt, wenn wir uns mit der Ewigkeit, mit dem Ewigkeitssonntag beschäftigen, dann ist es nicht nur ein abstraktes Bild, sondern wir haben, oder die Bibel, sie malt uns, sie zeigt uns ein Bild von einer Heimat. Dass wir auf eine Heimat zugehen und so schön es hier ist, dass wir wissen, unsere Heimat, unsere wahre Heimat, sie liegt woanders. Und bei dem Ganzen hier, bei unserer jetzigen Heimat, dass uns eben die Heimat in der Ewigkeit nicht fremd wird. Und darum ja, geht es heute und ich möchte die ersten Verse von dem Predigtext heute lesen aus Jesaja 65, Vers 17 und 18. Genau, was aufschlagen möchte, Jesaja 65, 17 bis 18. Da steht, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zur Freude. Ja, Gott schafft ja vieles, wir wollen es näher betrachten, aber ein Punkt eben, Gott erschafft auch erstmal Hoffnung mit diesem Text. Gott schafft Hoffnung und eben auf der Karte, ich habe es gelesen, die Ewigkeit ist unsere Heimat. Das steht auf der Karte und ich bin überzeugt, dass ja auf unserer Lebenskarte, wenn man so will, dass da vielleicht nicht immer das Wort Hoffnung so groß geschrieben ist. Es gibt natürlich vieles, was uns die Hoffnung raubt. Nicht nur in den Nachrichten, nicht nur mit Inflation und Krieg und sonst was, sondern ganz konkret im Alltag vielleicht, was uns ganz persönlich bedrückt, was uns ja feststellt, was uns bindet, was uns Angst macht. In dieser Welt und auch in unserer eigenen Geschichte. Es ja, verengt uns den Blick, es führt uns vielleicht in so einen Tunnelblick. Es lähmt uns, es verhaftet uns in dem, was wir vielleicht in der Vergangenheit auch ja, erlebt haben oder was uns von da noch bedrückt. Und ich glaube, dass uns das eben, diese ganzen Erfahrungen auch und dieser Blick zurück, dass uns das zu den Menschen geformt hat und formt, die wir heute sind. Und es hat auch unseren Blick natürlich auf die Zukunft geformt. Blicke ich positiv oder negativ in die Zukunft? Und eben, ja, wie gesagt, bestimmt nicht immer positiv. Und ich glaube deswegen, weil uns eben so oft dieser Blick verengt wird, deswegen brauchen wir jemanden, der auf eine gute Art und Weise, der behutsam unseren Blick weglenkt, eben von dem, was unseren Blick einengt, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Und ja, der uns den Blick dahin lenkt, zu dem, was Hoffnung macht. Auch der uns den Blick auf die Ewigkeit lenkt. Und ich will gar nicht sagen, dass das Zurückschauen nicht wichtig wäre. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir uns, ja, dass wir zurückblicken, was gut war, auch was negativ war, und das nicht einfach nur abtun. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, eben dort nicht stehen zu bleiben, nicht hängen zu bleiben, sondern unseren Blick auch auf die Ewigkeit zu richten. Und eben, wir brauchen jemanden manchmal, und vor allem geistlich, der uns die Augen öffnet für das, was aktuell dran ist, aber auch für das, ja, für das Neue. Für das, was wir uns vielleicht überhaupt nicht vorstellen können, was wir noch gar nicht begreifen oder uns ausmalen können. Wir brauchen immer wieder den, der uns die Augen öffnet für die Zukunft, für das Unvorstellbare. So eben wie bei dem Volk Israel, an das die Worte gehen von Jesaja, der ganz konkret zu seinem Volk spricht. Und es steht ja recht weit hinten im Jesaja, ziemlich am Ende. Und wenn man den Jesaja, das Buch Jesaja liest, da ist eine ganze Menge vorher. Und es beschreibt auch ja den Zustand von dem Volk Israel zu der Zeit. Das Volk Israel, das eben ja durch Gericht, durch das, wo sie sich von Gott entfernt haben, da gelandet sind, wo sie jetzt waren, im Exil, in der Verbannung, weg von ihrem Land, von ihrer Heimat. Und ja, da sind sie in diesem Land und sie fragen, wird es immer so sein? Ist unsere Hoffnung auch verloren? Ja, nicht nur das große Problem für die Israeliten, denke ich, dass sie weg waren von ihrer Heimat, von Jerusalem, von Israel, sondern eben das große Problem, dass sie nicht mehr ja, in Jerusalem waren, bei dem Tempel, dass sie vielleicht unsicher waren, ist Gott noch bei uns? Ist er noch da? Wo ist Gott? Das war, denke ich, letztendlich die größte Katastrophe für sie. Weg zu sein, eben in diesem fremden Volk, an diesem ja, fremden Platz, mit diesen ganzen Bräuchen, die dort herrschen, mit der ganzen Situation. Und ich denke, die Israeliten, sie hatten eben diesen einen großen Herzenswunsch, dass das Volk, dass es wiederhergestellt wird, dass sie wieder zurück können in ihre Heimat, dass sie wieder da sein können, wo sie hingehören, wo sie herkommen und wo sie sich sicher sind, jawohl, Gott ist mit uns. Und da gibt Jesaja eben diesen Ausblick, und nicht nur Jesaja, auch in anderen Büchern, wie das Volk Israel, wie es wiederhergestellt wird, wie sie wieder in ihr Land kommen und ja, wiederhergestellt werden. Und es gibt diesen Ausblick in Hesekiel 36 zum Beispiel, dass die Israeliten, sagen wir, ihr Leben so gut oder so attraktiv gestalten werden, dass die nicht von den Israeliten sind, dass die Heiden davon angezogen werden und auch diesen Gott anbeten wollen. Und die Propheten eben, sie sprechen auf diesem Hintergrund oder mit dem, dass das Volk wiederhergestellt wird, mit dieser Aussicht, mit diesem Ausblick. Da sprechen eben die Propheten davon, von einer Schaffung vom neuen Himmel, von einer neuen Erde. Und das ist ja auch hier, wie in Jesaja 65, der Höhepunkt von dem, was die Propheten für die Zukunft sagen. Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Gott erschafft Neues. Und eben hier spricht Gott durch den Mund, durch Jesaja, selbst von diesem Unvorstellbaren, von dem, was sich die Menschen vielleicht gar nicht mehr ausmalen konnten. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und weiter heißt, eben freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Also nicht Trauer, nicht Bedrückung, Leid, sonst was, sondern seid fröhlich immer da über das, was Gott schafft. Denn siehe, ich will, und dann heißt es weiter, mich freuen über mein Volk. Nicht, dass wir denken müssen, oh, wie denkt Gott über uns, sondern dass wir sich das Volk sicher sein darf, dass wir uns sicher sein dürfen. Gott erfreut sich über sein Volk, er freut sich über seine Kinder und er macht's gut. Und es sind ja oft, oder was mir besonders gefällt beim Bibellesen, es sind oft so diese kleinen Worte, diese kleinen Begriffe, die so eine ganze Welt irgendwie auftun, die, wo sehr viel drinsteckt. Und in diesen ersten Versen von dem Kapitel, oder ja, von diesem Abschnitt, da steht zweimal drin das Wort siehe. Siehe, ich schaffe Neues, ich will Neues schaffen. Und siehe, dieses kleine Wort, das steht nicht einfach nur so da in der Bibel, wie ja, kein Wort, sondern es hat immer eine besondere Funktion, das hat immer eine besondere Aufgabe, eine Signalfunktion, wie so eine Lampe, die blinkt, oder wie ein Lautsprecher. Siehe, das weist uns hin auf was Großes, auf was Neues, auf das, was man sich gar nicht vorstellen kann. Auf Gottes Handeln, siehe, kommt nicht nur davor, sondern ja, ganz oft auch in den entscheidenden Stellen in der Bibel, wo Gott von der Schöpfung bis hin zur Vollendung im Buch der Offenbarung, wo er sein Handeln ankündigt. Und das heißt schon im ersten Kapitel der Bibel, in 1. Mose 1, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So geht es schon los. Und weiter, nachdem sich die Menschen ja auch gegen Gott entschieden haben, nach der Sintflut, wo Gott zu Noah spricht, siehe, ich richte einen Bund mit euch auf, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dann dieser weite Sprung ins Neue Testament. Ja, Jesus kommt zur Welt, Weihnachten steht vor der Tür. Und so war es auch damals bei den Hirten. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und weiter, auch danach, siehe, ich will senden den Heiligen Geist und ihr sollt ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Und dann ganz am Ende der Bibel, eben dieser Ausblick nochmal, und der auf dem Thron saß, sprach, Offenbarung 21,5, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich schaffe neue, siehe, ich mache alles neu. Ja, wenn man so zurückblickt eben an die Leute, die in der Bibel aufgeführt werden oder an die auch dieses Siehe, die das gehört haben, kann man sich fragen, konnte sich ja Noah eben nach dieser Sintflut, nach dieser großen Katastrophe auch, konnte er sich das vorstellen, dass wirklich eine neue Erde geschaffen wird? Hat Abraham zum Beispiel, konnte er das fassen, diese Verheißung Gottes, dass ja was ganz Neues nochmal entsteht? Konnte Israel, das Volk, das erwarten, dass sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit werden oder dass sie eben aus dem babylonischen Exil, aus der Verbannung, dass sie da befreit werden, wiederhergestellt werden? Und auch die Frage an mich, kann ich mir vorstellen, dass Gott auch ja in meinem Leben mich alles neu macht, dass er es neu machen wird, dass er mir eben diese Heimat in der Ewigkeit gibt und dass sie haben und dass ich mich darauf freuen kann. Und ich glaube eben, wo der Feind es auch schafft, in unserem Leben vielleicht eine Mauer um unser Herz zu bauen oder ja, Negatives schafft, eine Mauer aus Resignation, aus Angst, aus Frustration und so weiter. Und wo ich den Versprechen, den Verheißungen Gottes vielleicht nicht glauben kann, wo das für mich irgendwie keinen Sinn macht oder sich das Leben ganz anders anfühlt oder entwickelt. Ja, da schafft Gott, er schafft Hoffnung, er gibt uns eine Hoffnung durch sein Wort, durch seinen Sohn und keine, ja, ich sag mal, vage Hoffnung oder irgendwie könnte vielleicht, sondern hier in dem Text, es wird ganz konkret. Gott erschafft nicht nur irgendwie einen Ort halt im Weltraum, sondern er schafft eben eine Heimat. Er schafft eine Heimat für uns, eine Heimat, die für uns gemacht ist. Das heißt, man wird an das nicht mehr dran denken. Man wird nicht mehr dran denken, an das Frühere. Und was für ein genialer Ausblick, wenn man eben ja, viele Gedanken hat. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen, heißt hier. Wörtlich heißt es auch, es wird uns nicht mehr ins Herz kommen. Das finde ich ein schönes Bild eben. Das ist nicht mehr das, was unser Herz ausfüllt, sondern unser Herz ist gefüllt mit dem, mit den Versprechen, mit den Verheißungen Gottes. Nicht mit der Trauer und dem Leid, sondern mit dem Jubel. Mit dem Jubel über Gott und auch mit dem Jubel, den Gott ja über uns haben wird. Gott erschafft Neues und das Zweite, er schafft eine Heimat. Gott schafft eine Heimat und ich weiß, wer gleich damit was anfangen kann. Ich glaube, ich bringe immer wieder irgendwelche Bilder vom Weltraum oder Sterne, weil es mich einfach fasziniert. Was man hier sieht, außer die zwei rechts, das sind Exoplaneten, also wo Wissenschaftler untersuchen oder schon lange auf der Suche sind, gibt es noch andere Planeten wie die Erde, auf denen Leben möglich ist, wo vielleicht schon gar nicht Menschen wohnen. Grüne Männle, die im Ufer rumfliegen, gibt es alle möglichen Vorstellungen. Aber ja, es geht auch ernsthafter. Einfach zu die Suche, gibt es auch noch Planeten, an denen Leben möglich ist. Und ich finde es auch spannend, also ich will es nicht nur schlecht machen, ich finde es spannend, was alles gibt. Und wenn man sich da auf die Suche macht, man kann sich natürlich fragen, ist das ja, ist der Sinn gerechtfertigt, vor allem sind die Finanzen gerechtfertigt, die das manchmal mit sich bringt. Aber der Mensch, er ist auf der Suche nach vielleicht einer neuen Heimat, wenn es hier, weiß ich, die Umweltverschmutzung so zunimmt, dass man im Leben kann. Vielleicht gibt es da noch eine andere Heimat, wo man hinflüchten kann. Und es wird ein großer Aufwand betrieben, ich sage mal, nach neuen lebensbejahenden Orten zu suchen, vielleicht nach einer neuen Heimat im Weltraum zu suchen. Aber wenn man guckt, wie weit die Planeten weg sind, ja, wo ich dachte, man sucht vielleicht lieber einen Ort, den man nie erreichen werden kann, weil es einfach zu weit weg ist, dass es sehr unrealistisch ist, da überhaupt hinzukommen. Man sucht lieber einen Ort ganz weit weg, anstatt diese Heimat bei unserem Gott, der, wie es am Anfang heißt, von Kapitel 65, der den ganzen Tag seine Hände ausgebreitet hat. Ich lese uns nochmal die paar Verse. Ich war zu erfragen, Jesaja 65, 1-2, ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Ja, Gott, er ist nahe, er ist nicht fern. Er ist da, er hält seine Hände ausgebreitet zu uns und ja, will uns in diese neue Heimat führen, uns das zeigen, den Blick schon zu öffnen für das, was er Neues schafft. Was er Neues schafft, und ja, man kann diesen Text auch vielleicht ganz, ganz einfach, oder vielleicht eine gewisse Gefahr auch drin, dass man diesen Text irgendwo, dieses Versprechen, ich sag mal, zu eng sieht. Man nimmt es für sich, oh, ich weiß nicht, ich bin gerade in einer schwierigen Arbeitssituation oder so, am Arbeitsplatz, oh, Gott schafft was Neues, er schenkt mir einen neuen Arbeitsplatz. Kann sein, dass Gott da spricht. Oder vielleicht auch ja, in unserer Gemeindesituation, wo geht's hin, was schafft Gott Neues? Aber ich glaube, wir würden diesen Text zu arg einengen, wenn wir es nur auf das begrenzen würden, was Gott jetzt in unserem Alltag Neues macht, sondern eben dieser Text, es geht um viel mehr, es geht um viel Größeres. Gott erschafft Neues, er schafft eine Heimat in der Ewigkeit. Und was sind eben diese Kennzeichen von dieser neuen Welt, von dieser neuen Heimat? Und da lese ich uns die weiteren Verse, Vers 19 bis Vers 23 aus Kapitel 65. Und ich werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird euch kein Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und kein Greis, der seine Tage nicht erfüllt. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt, sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst, denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jähen Tod werden sie zeugen, denn sie sind Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Ja, ganz konkret, diese Kennzeichen, diese Qualität von dieser neuen Heimat, ja, Gott schafft. Hier zum Beispiel wird uns beschrieben, wie Gott nicht nur schafft, sondern wie er abschafft. Gott, er wird den Tod abschaffen. Er wird den Tod abschaffen, der Tod wird nicht mehr sein. Und ja, was für eine Hoffnung haben wir da? Dass eben nicht irgendwie wir allein sind mit unserer Trauer, keine Perspektive haben. Und ich denke, man muss gar nicht so genau aufzählen, wie, ja, was alles Schlimmes gibt in der Welt. Das weiß jeder selber genug. Aber ich habe es auch diese Tage wieder gemerkt, wo einige aus dem Bekanntenkreis auch, welch manche schockierende Nachrichten von plötzlichen Unfällen, Tod, jemand, den ich von früher kann, wo ich mitgekriegt habe, der Sohn mit 19 beim Bäume schneiden, das Seil gerissen vom Kran und das Leben zu Ende. Und man steht davor und denkt sich, was, ja, was soll das? Und jeder kennt es von uns. Und was hat es überhaupt für einen Sinn? Wo, ja, Gott, wo bist du? Aber er gibt uns hier den Ausblick, er gibt uns dieses Versprechen, der Tod, er wird abgeschafft sein. Er wird keine Macht mehr haben. und auch, was mit ihm verbunden ist, mit Tod, auch mit anderen, dass das Leid abgeschafft wird. Es wird keine Macht mehr haben, uns zu bedrängen, uns Leid zu verursachen, sondern Gott, er wird das Leid abschaffen und er wird auch die Schuld abschaffen. Er wird das, was uns trennt von Gott, er wird es abschaffen, er hat es schon abgeschafft in Jesus Christus. Und ja, Gott schafft die Dinge ab, die unser Leben bedrängen, die uns den Blick für die Ewigkeit oder die Hoffnung wegnehmen würden. Und was auch noch drinsteckt, es wird nicht vergeblich sein. Man wird nicht vergeblich arbeiten, es wird nicht umsonst sein. Und jeder kennt es, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, vielleicht auch nicht, aber man hat manchmal das Gefühl, man schafft einfach für nichts umsonst. Man investiert, man schreibt an einer Predigt oder Ausarbeitung oder einen Text, eine E-Mail, man schreibt vielleicht 3 Stunden und dann vergisst man es zu speichern und es ist alles weg. Also wer es schon mal erlebt hat, sehr frustrierend, wenn auf einmal ja alles weg ist, wenn es vergeblich ist. Ich habe gestern einen Wasserhahn repariert bei uns daheim, damit wir die Waschmaschine wieder benutzen können und man schraubt da stundenlang dran rum und am Schluss rinnt er immer noch, tropft es immer noch raus. Es ist frustrierend. Und nicht nur Wasserhähne, sondern ja ganz vieles, auch in der Beziehung mit Menschen, was man in Menschen vielleicht investiert und dann ja nicht so viel rauskommt. Und ich weiß nicht, wer dieses Bild kennt. Also mir ist das so, Caes de Cotte, der bekannte Bilderbuchmaler, wenn man so will. Ich denke, viele von uns sind auch mit dem irgendwie aufgewachsen. Das ist ein so ein Bild, was mir so sich so eingebrannt hat, vielleicht weil es auch so ein bisschen gruselig ist als Kind. Diese Kühe, die da aus dem Nil kommen, diese mageren Kühe, die da rauskommen, die die Fetten aufessen und letztendlich doch nicht zunehmen, eben noch leer sind. Und ich habe das genommen, weil es eben genau das gleiche Wort ist für Vergeblichkeit. Und dieses vergeblich, nicht vergeblich arbeiten, die Kühe, die die anderen aufessen und letztendlich nichts dabei rumkommt, das drückt es aus. Und ist ja ein Bild manchmal, wie es sich eben manchmal anfühlt und wie man am Schluss dann dasteht. Und da sagt aber Gott in diesem Text, er gibt diese Verheißung, es ist eben nicht vergeblich. Nicht umsonst bauen, nicht umsonst arbeiten und man darf die eigenen Früchte auch genießen. Ja, es ist nicht vergeblich, weil eben Jesus vorausgegangen ist, uns diese Heimat zu bauen. Wie es sein Jünger sagt, ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten, da heißt nicht, ja, ein schönes Ferienhäuschen irgendwo am Meer, sondern ganz konkret, dass Jesus auf Golgatha ans Kreuz geht und dadurch für seinen Tod für uns eine neue Stätte bereitet, eine neue Heimat, in der diese ganzen Verheißungen ja gelten. Gott schafft Neues, Gott schafft eine Hoffnung, er schafft eine Heimat und Gott erschafft Glaube. Ich glaube, die Grundlage von Hoffnung, es ist Glaube und Gott erschafft Glauben und lesen Sie die letzten Verse von dem Abschnitt. Und es wird geschehen, ehe Sie rufen, werde ich antworten, während Sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Und es wird geschehen, ehe Sie rufen, werde ich antworten, während Sie noch reden, werde ich hören. Ja, wie genial, wenn schon jemand weiß, was man braucht. Und Gott, er weiß es. Und Jesus in der Bergpredigt, da nimmt er nochmal Bezug auch oder macht es nochmal konkret, wo er dann sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor er ihn bittet. Unser Vater, er weiß, was wir bedürfen, bevor wir ihn bitten. Wer an ihn glaubt, der weiß, der darf wissen, der Vater weiß, was ich brauche. Und was uns so eben dieses Versprechen bekräftigt auch noch. Und in Vers 24 heißt es am Anfang eben, und es wird geschehen. Es wird geschehen. Wir haben diesen Ausblick. Und ich habe mich auch gefragt, so mit diesem Text, ja warum macht denn Gott mich einmal einfach mit einem Schlag alles neu? Warum brauchst du eine lange Vorlaufzeit? Warum hat Gott so oder durch Jesaja gesprochen, viele Jahre vorher, bevor das Wirklichkeit wurde alles. Können wir auch viele Antworten geben. Ich glaube, eines eben weiter zeigt, dass er treu ist. Gott erschafft nicht nur eine neue Welt, sondern ihm er zeigt, dass er treu ist. Er zeigt, dass er seine Versprechen hält, dass wir ihm vertrauen können. Und dadurch schafft er auch den Glauben, dass wir Glauben haben an ihn. Und ich glaube, dass eben ohne diesen Glauben, ohne das Vertrauen auf Gott, dass es nur schwer ist, das zu sehen, was Gott Neues schafft. Beziehungsweise man kann es vielleicht gar nicht sehen. Diese neue Heimat, die Gott uns verspricht, ich kann sie nur mit den Augen des Glaubens sehen. Ja, wie so ein Bild, oder ich denke, die Bibel ist in gewisser Weise wie so ein, dieses Modell. Man will vielleicht ein Haus bauen, man hat so ein kleines Modell, aber natürlich, man bewegt sich noch nicht da drin. Aber die Bibel, sie gibt uns dieses Bild von dieser Hoffnung, sie gibt uns das Bild von ja auch der Ewigkeit, von dieser Wirklichkeit, in der wir uns später mal ja, wohnen werden, uns bewegen werden, auch wenn wir es jetzt noch nicht ganz in vollem Umfang erfassen, aber die Bibel, sie gibt uns schon dieses Bild und wir dürfen uns freuen eben auf diese Heimat. Hebräer 11, Vers 1 bis 2. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Also der Glaube eben ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, wir leben eben in dieser Hoffnung auf diese Ewigkeit. Gott gibt uns Hoffnung auf Ewigkeit. Und ich finde es spannend, wenn man ein bisschen genauer guckt, auch interessant ist hier diese Unterscheidung zwischen Glauben, wo es darum geht, und der Hoffnung, wo es am Anfang darum ging. Ja, zwei Begriffe, die sehr eng miteinander verbunden sind, Glaube und Hoffnung, und doch sind sie verschieden. Und ich will noch ein bisschen darauf eingehen, was es heißt, was die Bibel mit Hoffnung meint. Ich glaube, Hoffnung, es wird in der Bibel, es wird anders verwendet, wie wir vielleicht Hoffnung heute gebrauchen. Wenn wir von Hoffnung sprechen, also ich hoffe, es wird wieder wärmer oder ich hoffe, mein Wasserhahn tropft nicht mehr, dann zeigt das einen Herzenswunsch von uns, dass man einen Wunsch hat, ich hoffe, das passiert. Ja, wir sehen uns danach, dass in Zukunft was Bestimmtes passiert. Wir sind uns aber vielleicht nicht so ganz sicher, ob das wirklich passieren wird, ob es mit Sicherheit eintreffen wird. Ja, man kann hoffen, dass der Lieblingsverein das nächste Mal gewinnt, sei es hier in Waldstätten Handball oder der VfB oder SC Freiburg, was auch immer. Aber diese Hoffnung, so schlimm es ist, wird vielleicht nie Wirklichkeit werden. Also ich kann hoffen, wie gesagt, dass mein Heimatverein nicht absteigt, aber vielleicht wird es nie Wirklichkeit, weil halt doch absteigt. Gestern, ich weiß nicht, die meisten sind hier VfB-Anhänger oder so. Ich komme ja aus Freiburg oder bin da geboren. SC Freiburg führt 2-0 und man hofft, jawohl, er gewinnt. Letztendlich sind sie 6-2 untergegangen. Die Hoffnung wurde ja sehr enttäuscht. Oder eben, wie gesagt, hier mal jubelt. Vielleicht ist sogar jemand auf dem Bild, ich weiß nicht. Mal jubelt der Verein und mal wieder nicht. Und eben, auch wenn ich ein Fan bin, sei es von Waldstätten oder sonst irgendeiner Mannschaft, ich muss ständig befürchten, dass meine Hoffnung für diese Mannschaft, dass sie enttäuscht wird. Und obwohl sie vielleicht regelmäßig gewinnen, viele Siege und Punkte einfahren, aber es gibt auch immer da Spiele, in denen sie verlieren. Und wenn die Bibel aber von Hoffnung spricht, dann ist es nicht ja kein Wunsch oder dass halt irgendwie ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird oder so oder erträumt wird, sondern die Bibel, sie spricht ja von einer Hoffnung, von einer Sehnsucht nach einem Ereignis, das in Zukunft stattfinden wird, aber wo man nicht denken muss, trifft es ein oder nicht, sondern eine Sehnsucht nach einem Ereignis, das mit absoluter Sicherheit eintreffen wird. Es wird mit Sicherheit eintreffen und wir können uns sicher sein, dass es so ausgehen wird, dass es gut ausgehen wird. Und wenn Gott sein Versprechen, sein Volk ein Versprechen gibt für die Zukunft, und sie daran festhalten, wenn wir daran festhalten, dann ist eben diese Hoffnung, dass es und dieses Versprechen, diese Sicherheit, dass es mit Sicherheit eintreffen wird, wie wir es auch am Anfang gesungen haben, ja, der Anker in der Zeit, wo Hebräer 6 davon spricht, dass diese Hoffnung, und ich fand das Bild so schön, dieser Anker, aber dieses Kreuz im Zentrum, dass das Kreuz, dass Jesus Christus, dass er ja die Hoffnung ist, die nicht enttäuscht für dieser Anker. Und ich lese uns kurz diese Verse aus Hebräer 6. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Ja, wir haben diese Hoffnung als einen sicheren und festen Anker für unsere Seele. Und wir haben diesen Anker. Wir haben das, was uns festmacht, dass wir eben nicht wie ein Schiff ohne Anker ziellos umhertreiben, von jeder Welle umgeschmissen werden oder weggetrieben, sondern das Kreuz ist dieser Anker, der uns diese Hoffnung schenkt. Und wenn die Bibel sagt, dass eben der Glaube eine Wirklichkeit dessen ist, was man hofft, dann ist eben von dieser Realität die Rede. Nicht ein Wunschdenken, sondern ja, etwas, was im Glauben, dass im Glauben diese Hoffnung Wirklichkeit wird. Hoffnung ist der Glaube, der in die Zukunft schaut. Und ja, dieses Wort Hoffnung, es hat eben diesen starken Beigeschmack auch von Vertrauen. Und diese Hoffnung haben wir und wir dürfen unser Vertrauen auf Gott setzen. Dadurch wird meine Hoffnung Wirklichkeit, unsere Hoffnung Wirklichkeit. Und Hoffnung entsteht durch das Vertrauen auf Gott. Weil ich Gottes Versprechen für die Zukunft trauen kann, weil ich dieser Heimat in der Ewigkeit vertrauen kann, ja, ist nicht nur Einbildung oder ein Wunschdenken, sondern es ist die Realität, es ist die Wirklichkeit, auf die wir uns freuen dürfen und mit der wir durchs Leben gehen dürfen. Ja, auch das Unvorstellbarste hat Gott eingelöst. Auch das, was eben wir Menschen nicht für möglich gehalten hätten und nicht für möglich halten vielleicht, Gott, er schafft es. Und er löst das Versprechen ein, was er gegeben hat, seinem Volk und auch uns. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Auf diese Heimat dürfen wir uns freuen, diese Heimat dürfen wir im Blick haben, auch heute, auch in dieser Woche und auch in der kommenden Adventszeit. Wir dürfen uns darauf freuen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns diese Hoffnung schenkst auf diese Heimat, auf die Ewigkeit, dass das, was uns ja momentan begegnet oder in unserem jetzigen Leben begegnet, dass es nicht das Ende ist, sondern dass du eine viel größere Hoffnung uns schenkst und wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns nicht enttäuschst und ja, dass wir uns sicher sein können. Du hältst dein Versprechen, es wird geschehen, es sind keine leeren Worte und danke, dass wir das heute schon im Glauben sehen dürfen, annehmen dürfen, einen Blick davon bekommen dürfen, was es heißt, mit dir unterwegs zu sein, der Hoffnung schenkt, der Ewigkeit schenkt. Ja, und schenk uns diese Hoffnung in dem Alltag, in dem, was uns das Herz schwer macht. Ja, danke, dass du da bist, Herr, und dass wir mit dir rechnen dürfen.